an die Worte dieses Liedes, da möchte ich jetzt auch mit anknüpfen. Wir haben heute Morgen als erstes schon mal die Losung gehört, die über diesem letzten Tag des Jahres Altjahrsabend heißt, er steht. Aus dem Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und das soll uns beschäftigen in diesen Minuten jetzt. Daran, weil wir denken, dass seine Barmherzigkeit, dass seine Gnade, seine Treue immer wieder da ist und uns gilt. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das erinnert doch daran, dass wir irgendwo unterwegs sind und dass es jemand gibt, der als Führer fungiert, der uns führt. Und ich denke, da wird manchem unter uns doch sofort ein Psalm einfallen, wo das so beschrieben ist, dass da jemand unterwegs ist und dass jemand ist, der führt. Und das ist der Psalm, den wir uns jetzt lesen wollen. Es ist der Psalm 23. Ich will ihn in der Vergangenheitsform lesen, weil ich jetzt den Rückblick machen soll für das vergangene Jahr. Der Herr, also ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Das lese ich nicht in der Vergangenheit, weil das Realität und Gegenwart ist. Der Herr ist mein Hirte. Mir hat nichts gemangelt. Er lagerte mich auf grünen Auen. Er führte mich zu stillen Wassern. Er erquickte meine Seele. Er leitete mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch als ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchtete ich kein Unheil. Du warst bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösteten mich. Du bereitetest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Mein Haupt hast du mit Öl gesalbt, mein Becher floss über. Güte und Gnade folgten mir alle Tage meines Lebens. Und ich werde zurückkehren und ich darf zurückkehren ins Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Diese Worte aus dem Psalm 23 beschreiben unsere Erfahrung vielleicht im vergangenen Jahr. Der David war ja ein Hirte und von daher kannte er das Berufsbild eines Hirten aus dem FF. Er hat es also selbst erlebt, er war selbst tätig in diesem Bereich und kannte auch die Mentalität der Schafe, die ihm anvertraut waren, Schafe oder Ziegen, die man damals so als Kleinvieh gezüchtet und gehalten hat. Er wusste, dass diese Schafe eigentlich nicht wehrhaft sind. Es sind keine Tiere wie ein Hund, die auf dich losrennen, wenn du ihnen nahe kommst. Und auch diese Schafe, die so in der Herde sind, die gezüchteten Schafe, die haben, das habe ich gelesen, auch kein Fluchtverhalten mehr. Wenn eine Gefahr droht, dann stehen sie und stehen. Sie rennen nicht weg, sie fliehen nicht. Es ist einfach ein Herdentier, was zusammenbleibt in der Herde und steht. Was aber ganz interessant ist bei den Schafen, und das könnten uns bestimmt Schäfer jetzt bestätigen, Schafe sind lernfähig, und zwar lernen sie Stimmen auseinanderhalten. Schafe lernen die Stimme ihres Hirten verinnerlichen und darauf zu achten. Und deshalb, weil sie sich so an Personen gewöhnen, eben an den Hirten gewöhnen, hat doch die Qualität des Hirten, die Art des Hirten, eine ganz große und ganz wichtige Bedeutung für diese Schafherde. Er ist verantwortlich für den Schutz der Herde, für das Versorgen der Herde, für die Pflege der Herde. Dinge, die uns nicht fremd sind, die wir bestimmt schon mal gehört haben. Und dieses Bild des Hirten überträgt der David jetzt auch auf Gott, auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir, die Schafe, sind die Herde, die Gemeinde ist die Herde. Christus ist das Haupt der Gemeinde, er ist der Hirte und wird so als solcher gesehen, der seine Gemeinde führt und bewahrt und leitet. Dieses Verhältnis vom Hirten zum Schaf, so wie er es, wie unser Herr das haben will, wie er das praktizieren will, wie er das leben will, das lesen wir im Johannesevangelium. Und da möchte ich mal nur zwei Verse uns vorlesen aus dem Johannesevangelium, aus dem 10. Kapitel. Das sagt unser Herr damals zu den Menschen, die ihm zugehört haben. Meine Schafe, sagt er dort, hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Eben weil sie nicht so wehrhaft sind, weil sie sich nicht selbst verteidigen können, brauchen sie die Hilfe des Hirten, brauchen sie den Schutz des Hirten, der sich auch für sie einsetzt und mit Gewalt auch die Feinde vertreibt, die der Herde schaden wollen. Wir dürfen, wenn wir zurückschauen, sehr dankbar sein für ein ganzes Jahr lang Gemeinde, Gemeindeleben, wie wir es erfahren haben, wie wir es praktiziert haben, wie wir das so, ja, jeder vielleicht ein bisschen unterschiedlich verinnerlicht haben. In dem ersten Vers oder im zweiten Vers sagt er ja, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Grüne Auen, also Gras, Wasser, das ist die Lebensgrundlage der Schafe. Was anderes brauchen die nicht, vielleicht ein paar Kartoffelschalen noch. Aber üblicherweise fressen sie Gras und brauchen nur Wasser, um einfach zu leben, um am Leben zu bleiben. Und das, denke ich, hat unser Herr uns ein ganzes Jahr lang als Gemeinde geschenkt. Ich denke an die Kinderstunde, an die Mitarbeiter der Kinderstunde, die ihr haben dürft hier, wenn ihr jetzt hier mit hier sitzt, die euch unterrichten, die euch versorgen, betreuen. Ich denke an die Jugend. Es gab einen Wechsel in der Verantwortlichkeit der Jugend im vergangenen Jahr. Auch da hat Gott gesorgt, dass neue Leute da sind, dass das weitergeht, dass das vorwärts geht. Und auch uns als Gemeinde hat er bewahrt und geführt und leitet uns. Brüder nehmen gerade an einem Weiterbildungsseminar teil, vielleicht kann man so sagen, über Gemeindeleitung. Wie kann man Gemeinde gut leiten? Wie kann das aussehen? Wie kann man diese Hirtenaufgabe, die Jesus ja übertragen hat, in guter Weise ausführen, dass ihr euch auch als Geschwister hier wohlfühlt, gerne herkommt und auch von diesem Gras, das Wort Gottes und von diesem Wasser des Lebens etwas hört und bekommt. Wir haben im vergangenen Jahr viel Besuch gehabt. Ich habe mal ein paar Namen aufgeschrieben, die euch vielleicht noch in der Erinnerung sind. Wir hatten Besuche von unseren Brüdern Stefan Wag, der Anfang des Jahres da war. Friedemann Volke war da bei uns. Heinz Nietzsche hat uns von seiner Arbeit erzählt. Helmut Koch war hier bei uns. Brüder, die uns Gottes Wort gesagt haben. Wir hatten Austauschdienste aus unseren Nachbargemeinden. Wir hatten Brüder hier aus Waldenburg und von Oelsnitz, von Tierfeld, von Satzung und auch von Limbach. Wir sind versorgt worden. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, im März hatten wir ein Gemeindewochenende, wo wir zusammen gewesen sind. Reinhard Lorenz war da hier, hat uns erzählt und uns auch Impulse gegeben unter dem Thema, ich könnte euch jetzt fragen, mal sehen, wer es noch weiß, anziehende Gemeinde. Da sind wir noch am Buchstabieren, am Lernen, wie werden wir anziehende Gemeinde, einladende Gemeinde, dass sich Menschen wohlfühlen hier in unserer Mitte, gerne hierher kommen, Auch das gehört mit dazu, zu diesem Führen auf diesen grünen Auen, dass wir also da wachsen und weiterkommen. Er erquickt, er hat unsere Seele erquickt. Er hat uns geführt. Wenn jemand das so sagt, ich bin erquickt worden, dann ist das mehr als nur, ich bin gerade so am Leben geblieben. Das geht darüber hinaus. Das ist mehr als das, was das zum Alltag Notwendige, zum Leben Notwendige ist. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, also ich habe es jedenfalls so als Erquickung empfunden. Wir waren als Gemeinde zu einem Abschlussgottesdienst eingeladen, vom Singerwochenende, wo wir in der landeskirchlichen Gemeinschaft gewesen sind und wo dieser große Chor da vorne stand auf der Bühne und gesungen hat zu Gottes Ehre. Erquickt worden mit den Geschwistern der landeskirchlichen Gemeinschaft, die auch mit da waren, und den vielen Angehörigen und Gästen der Sänger, die dabei gewesen sind. Er erquickt meine Seele, das könnte ich mal die Kinder fragen. Es gab einen Kinderstundenausflug. Ich denke mal, das hat euch allen gut gefallen. Wo ging der hin, der Kinderstundenausflug? Wo seid ihr gewesen? Wer weiß es noch? Wie hieß der Ort? Könnte sein, dass es Gelenau gewesen ist. Da seid ihr hingefahren. Einen schönen Ausflug habt ihr gemacht. Ich könnte den Bogen jetzt weiterspannen, könnte die Senioren fragen, wo denn die Busausfahrt hinging, die sie in diesem Jahr hatten. Er erquickt meine Seele, er schenkt uns viel Schönes und hat uns viel Gutes geschenkt im vergangenen Jahr. Was wir erleben durften als Gemeinde, was wir miteinander erfahren durften. Und das hat er getan. Ja, hier steht und hier sagt der David, um seines Namens willen. Immanuel. Gott mit uns ist ein Name von ihm, von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist mit uns gewesen. Er wollte uns Gutes tun. Er ist mit uns unterwegs gewesen, hat uns geführt und bewahrt. Aber der David ist Realist als Hirte. Und er weiß, dass das nicht immer alles so schön glatt geht mit seinen Schafen. Er kennt kritische Zeiten und beschreibt das hier im Vers 4. Wir waren auch im Tal des Todesschattens unterwegs, im dunklen Tal. Situationen, die uns geängstigt haben, die uns fast gelähmt haben, weil wir nicht wussten, wie wir sie bewältigen können, wie wir da wieder rauskommen aus dieser Situation. Das sind Dinge, Situationen gewesen, die uns ganz persönlich betroffen haben. Es sind Angehörige, Bekannte verstorben, auch aus unserer Gemeinde. Wir haben erleben müssen, dass Geschwister von uns krank geworden sind und vom Arzt schlechte Diagnosen bekommen haben, mit denen sie jetzt leben müssen, mit denen sie umgehen müssen. Wir haben erleben müssen, dass Spannungen entstanden sind, dass Dinge passiert sind, die wir nie vermutet hätten, dass das geschehen kann. Finstere Täler, dunkle Täler, traurige Täler, in denen wir unterwegs gewesen sind, in denen Geschwister von uns noch unterwegs sind. Geschwister von uns haben Unfälle erlebt im vergangenen Jahr. Unfälle, wo wir im Nachhinein dankbar sind, dass nichts weiter passiert ist, also nichts weiter, wenn man das sagen kann, ob ausgeschlagene Zähne nichts weiter sind oder ein gebrochene Finger, gebrochener Daumen nichts weiter sind. Aber sie sind am Leben geblieben, sie sind bewahrt geblieben. Es hätte alles viel schlimmer gehen können. Gott hat auch darin geholfen und bewahrt. Und in diesem Tal, das gehört zu unserem unserer Lebensrealität sind auch wir unterwegs. Wir sind keine Menschen, auch als Gemeinde nicht, die an diesen Tälern vorbeigehen. Wenn jemand gerne wandert, dann weiß er, da gibt es Täler und ich kann sie umgehen und bleib immer oben. Ich muss da nicht durch. Aber es gibt auch Gegenden, da muss ich durch. Und wir haben uns gefürchtet und wir fürchten uns immer vor solchen Tälern. Ich möchte den sehen, der sagt, das ist das, was ich mir wünsche für mein Leben. Das brauche ich als Herausforderung. Da will ich unbedingt durch. Das muss ich haben. Niemand von uns wünscht sich das. Und doch wanderten wir im Tal des Todesschattens. Aber, sagt David, bei aller Furcht habe ich gewusst, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie haben mich getröstet. Das gilt uns, die wir noch in diesen Tälern sind. Sie, dieser Stecken, dieser Stab, dieser Halt, den ich habe in Jesus. Einen anderen Halt habe ich nicht. Diesen Halt, den ich habe, der wird mich trösten und er darf mich trösten. Daran kann ich mich festhalten. Wenn jemand wandert und so steile Wege geht, dann gibt es solche Stecken, da kann man sich abstützen und die halten einen, die geben Halt. Das wünsche ich euch, die ihr in solchen Situationen seid. Aus einem solchen Tal herauskommen, das macht Mühe. Aus dem Tal herauszukommen, auf den Berg wiederzukommen, muss ich hochsteigen, muss ich hochklettern. Und das ist mühevoll. Es ist einfach mühevoll. Und da lasst euch also Mut machen dazu, diesen Weg zu gehen. Der David sagt das nicht gleich so, wenn ich aus dem Tal heraus bin, dann ist alles gut. Aber er hat erlebt, du hast einen Tisch vor mir bereitet angesichts meiner Feinde. Der Tisch, wenn es uns zu Hause heißt, bitte zu Tisch, dann ist normalerweise so, dass im Vorfeld immer ein großes Gewimmel und ein großes Gewühle ist und Lärm und jeder irgendwo anders steckt. Und wenn es dann heißt, zu Tisch, dann kommen alle und üblicherweise wird dann Ruhe. Der Tisch in den Familien, jeder, der eine große Familie hat und eine große Familie lebt, weiß das, das ist der Ort der Ruhe. Du bereitest vor mir einen Tisch. Er will uns, unser Herr, hier im Bild des Hirten, er will uns einen Ort der Ruhe schenken, des zur Ruhe kommens schenken. Und das steht hier im Angesicht der Feinde. Das heißt, dieser Tisch, dieser Ort des zur Ruhe kommens ist auch unter Beschuss und ist angefochten. Wenn ich gerade das Bild von der Familie gesagt habe, dann wisst ihr, wie die Familie gerade angegriffen wird in unserer Gesellschaft. Zwei Eheabende gab es im vergangenen Jahr, wo Ehepaare auch zur Ruhe kommen sollten. Ein Ort der Ruhe. Angesichts der Feinde. Ich denke auch an die Seniorennachmittage, die wir haben in der Gemeinde. Wo die alten Geschwister, denen so vieles schwerfällt, auch mal zur Ruhe kommen sollen. Und sich gegenseitig auch, denke ich, Mut machen sollen. Und ein Ort ist ganz gewiss hier auch mit darunter zu nennen, das sind unsere Zusammenkünfte, unsere Gottesdienste. Wir dürfen hier sein, wir dürfen hier zur Ruhe kommen und wir haben ganz bewusst in der ersten Stunde den Tisch des Herrn hier stehen. Wir bezeichnen ihn so, der Tisch des Herrn. Daran dürfen wir zur Ruhe kommen. Wir dürfen wissen, ich bin ein geretteter Mensch, ein erlöster Mensch, ein Kind Gottes. Ich darf an seinem Tisch sein und irgendwann ist alles andere rundum egal. Es wird mich nicht mehr belasten. Auch wenn es jetzt so feindlich aussieht und er es hier so bezeichnet, der Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also das ist schon nah dran im Angesicht der Feinde. Ne? Wenn jemand sagt, der Feind steht mir gegenüber, das ist nicht weit weg und bedrohlich. Aber was er dann noch sagt, wenn ich an diesem Tisch bin, dann erlebe ich, da werde ich bewirtet. Und es steht ein Becher hier auf dem Tisch und der Becher fließt über. Das ist denke ich, eine Erfahrung, die viele unter uns machen und gemacht haben und machen dürfen, die wir immer wieder auch erfahren können. Jesus Christus, unser Herr, will uns beschenken, reichlich beschenken. Er will uns überfließend beschenken. Mein Becher fließt über. Und das nach innen, also für unser ganz persönliches Leben und auch als Gemeinde haben wir es erlebt, dass wir so beschenkt sind, dass unser Becher, den wir haben, unsere Möglichkeiten, die wir haben, überfließt. Wir unterstützen viele Missionare. Wir haben Geschwister aus unserer Gemeinde, die in anderen Ländern tätig sind. Wir dürfen für sie sorgen. Wir dürfen ihnen helfen. Wir dürfen sie unterstützen. Da könnt ihr jetzt ein paar Namen nennen, ob das der Rico ist, die Jasmin ist, ob das Gabmeier sind, ob das der Martin ist. Alle miteinander dürfen wir beschenken aus dem Überfluss, den wir bekommen haben, den wir weitergeben dürfen. Das soweit die Gedanken jetzt mal zu diesem Psalm 23, rückblickend, was wir da Gutes erfahren und Gutes erlebt haben. Ich habe einen Vers gelesen aus dem Westminster-Katechismus. Das klingt so kirchlich und so streng und so eng. Ein ganz alter Satz. 1647 geschrieben, also fast 400 Jahre alt. Und die haben geschrieben, die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Der Herr ist mein Hirte, mir hat nichts gemangelt und mir wird auch nichts mangeln. Und jetzt lasst uns gemeinsam ein Lied singen. Der Grund unserer Dankbarkeit, das Glück der Geborgenheit, das Maß unserer Freude liegt in dir, o Gott. Es ist das Lied 338.
Zunächst einmal bin ich erstaunt, wie unsere nicht aufeinander abgestimmten Kurzpredigten zusammenpassen. Zu Beginn eine Frage: Hat jemand fürs neue Jahr gute Vorsätze gefasst? Niemand. Es bringt mich jetzt nicht aus der Ruhe, aber ich hätte schon gedacht, nichts zu verbessern bei euch. Viele Menschen fassen gute Vorsätze und ich habe gestern gelesen, 30% davon schaffen es nur. Die meisten brechen ab, weil das von heute auf morgen in der Regel nicht geht. Man braucht Stehvermögen. Man muss daran arbeiten, bis man schlechte Gewohnheiten sich abgewöhnt hat und gute vielleicht angewöhnt. Und über sowas möchte ich heute auch reden. Etwas, woran wir arbeiten müssen. Ich werde auch gleich erzählen, warum. Wer am vergangenen Sonntag zum Heiligabend hier zum Gottesdienst war, der hat die Kernbotschaft von Weihnachten gehört. Gottes Sohn wurde Mensch und wer ihn in sein Leben aufnimmt, der hat Frieden mit Gott. Der hat auch die Chance auf Frieden mit seinen Mitmenschen und auch gute Gründe, selbst inneren Frieden zu finden und innere Ruhe. Und dieser innere Frieden und die innere Ruhe sind bei uns doch immer wieder in Gefahr. Vor einiger Zeit habe ich in so einer christlichen Zeitschrift geblättert und da ist auch immer Werbung drin und da war, ich weiß nicht mehr, ein Poster oder Spruchkarte. Dargestellt war ein tosendes, wild aufgewühltes Meer. Und darüber waren zwei Hände gemalt, die eine Schale bilden. Und der Spruch hieß: Was soll mir Sturm und Meer, wenn Gottes Hände der Ozean sind? Ein beruhigender Spruch, der mir eingeleuchtet hat. Aber ich saß auf dem Sofa und hatte die Beine oben und es war kein Hochwasser im Wohnzimmer. Wie ist es also in Krisensituationen? Ich lese auch noch mal einen Vers vom David vor, aus dem Psalm 30. Ich sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken, aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Und das geht uns doch auch immer wieder so. Wir Menschen sind von Gott für Gefahrensituationen mit wunderbaren Mechanismen ausgerüstet. Bei Gefahr wird Adrenalin ausgeschüttet, die Herzfrequenz wird erhöht, der Blutdruck steigt, die Atmung wird intensiver, es wird Sauerstoff bereitgestellt, die Leber stellt Nährstoffe zur Verfügung, die dann für die Muskeln Energie liefern. Und gleichzeitig werden weniger wichtige Dinge zurückgeregelt, zum Beispiel das Immunsystem. Also immer im Stress ist, ist auch eher krank. Dazu gehört auch noch, Müdigkeitsgefühl wird unterdrückt, der Hunger, das Schmerzempfinden wird zurückgeregelt, aber das ist für die Ausnahmesituation. Das Problem ist, dass diese Mechanismen, die uns schützen sollen, auch ganz schnell anspringen bei alltäglichen Situationen. Wenn man Streit hat, wenn einem jemand die Vorfahrt nimmt, man hat Termindruck, vielleicht steht man im Stau und muss zu einer bestimmten Zeit wohin. Und dann wird sehr schnell aus der Ausnahmesituation ein Dauerzustand. Und wir können uns auch nicht immer davor schützen. Die Gefahr, dass uns die Ruhe verloren geht, ist groß. Wer zum Beispiel Angst um seinen Arbeitsplatz hat oder ihn verloren hat, das Thema Krankheit hatten wir schon. Zwischenmenschliche Beziehungen können kritisch sein. Beziehungen können zerbrechen. Streit. In Deutschland steigt permanent die Zahl burnoutbedingter Krankheitstage. Antidepressiva werden in großen Mengen konsumiert. Und die Situation in der Welt ist auch nicht immer so toll. Es gibt Kriege. Wir sind vielleicht mit unseren Politikern unzufrieden. Europa ist überschuldet und zerstritten. Die Kriminalität steigt. Ich könnte das endlos fortsetzen. Schlechte Nachrichten sind der Alltag und sie kommen durch unsere modernen Kommunikationsmöglichkeiten immer schneller zu uns. Man könnte denken, es wird wirklich immer schneller. Wir leben in einer atemberaubenden Zeit. Und die Frage von uns als Christen, wir leben mitten in dieser Welt, lassen wir uns auch den Atem rauben? Die Psychologen sagen uns, was wir dafür tun können oder was gut ist, dass wir unsere innere Ruhe behalten. Zum einen ein sicherer Arbeitsplatz. Ich rede jetzt mal nicht, Entschuldigung, von Schülern und Ruheständlern. Also sicherer Arbeitsplatz mit einem Gehalt, was eine echte Wertschätzung ausdrückt. Chefs, die die richtige Balance finden zwischen Ansporn und Überforderung. Ein stabiles soziales Umfeld, das heißt kein Streit in der Familie, mit Nachbarn, Kollegen, natürlich auch in der Gemeinde. Dann gibt es auch noch ein paar Faktoren, die nicht jedem so gefallen. Körperliche Aktivität, ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, was auch gut sein soll, ganz allgemein der Oberbegriff, eine Religion. Da wird also nicht gesagt, das Christentum ist gut, sondern Hauptsache man glaubt an irgendwas. Ich kommentiere das jetzt nicht. Was sagt uns die Bibel? Zunächst einmal ganz klar, unser Leben ist auf und ab. Ein Vers aus Prediger 7. Am Tage des Glücks sei guter Dinge und am Tage des Unglücks bedenke, dass Gott sowohl diesen als auch jenen Tag gemacht hat. Wir kommen nicht drum rum, es gibt ein Auf und Ab. Ein Vers, der uns zur Ruhe bringen soll, aus Psalm 46, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Zunächst erstmal der zweite Teil dieses kurzen Verses, erkennt, dass ich Gott bin. Kann man bei uns eigentlich voraussetzen. Das heißt aber, mal bewusst drüber nachdenken. Egal, was in der Welt passiert, Gott hat das im Griff. Wir haben ja aktuell ein paar sehr schwierig zu kontrollierende Regierungschefs in der Welt. Wir dürfen wissen, Gott hat auch die Herren Trump und Putin und Erdogan und diesen jugendlichen Diktator in Nordkorea im Griff. Und genauso auch unser eigenes Leben. Das Leben jeden einzelnen Menschen kennt Gott und kann dich festhalten. Und der erste Teil dieses Verses, seid stille. Das ist ein Problem in unserer Zeit. Es ist eigentlich immer laut. Wirklich Stille haben. Stille gibt's ganz wenig. Meistens ist irgendein Gerät an, irgendwo brummt was. Stille sein, seid stille, könnte zunächst auch einmal heißen, hör erstmal auf mit Reden. Es gibt ja Leute, die pausenlos reden. Und dann zuhören. Stille heißen, stille sein kann auch heißen, mal die Geräte abschalten. Die großen und die ganz kleinen, die so mit atemberaubender Technik in jede Tasche passen und uns permanent mit neuen Nachrichten versorgen. Ich finde diese kleinen Geräte toll. Aber wenn ich mal, ich bin ja ein alter Mann, wenn ich mal an früher denke, da konnte ich, wenn ich noch von Arbeit nach Hause kam, den Briefkasten aufschließen. Und wenn da nichts drin war, war es das mit Neuigkeiten für den Tag. Heutzutage ist das anders. Es hat Vorteile, aber auch Nachteile. Wir müssen damit leben können. Noch ein Vers aus Markus 6, Vers 31. Die Jünger hatten auch teilweise richtig viel zu tun. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt her, ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn derer, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Kennen wir auch. Ruhezeit zum Essen, hat der Olaf schon erzählt, ist etwas ganz Wichtiges und es wird in der Bibel immer wieder vorgemacht. Ich möchte niemand auf den Schlips treten. Es kann ja sein, es gibt Fans davon, aber ich persönlich halte Coffee to go zum Beispiel für eine absolute Unsitte und Ausdruck der Rastlosigkeit unserer Zeit. Also wer das mag und cool findet, gerne. Aber Es passt in unsere Zeit. Noch so eine Szene, wo Jesus den Jüngern Ruhe verschafft. In der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Jesus begegnet öfter seinen Jüngern und in dieser Szene, sie waren ja zurückgekehrt in ihre Berufe, waren sie wieder fischen gegangen und hatten wieder mal nichts gefangen. Früh am Morgen und sie kommen ins Ufer und Jesus sagt, fahrt noch mal raus und in der Zwischenzeit macht er Feuer. Und als sie wiederkommen, sagt er einfach, kommt und frühstückt. Ich war zunächst erstaunt, dass das Wort Frühstück überhaupt in der Bibel auftaucht. Ich habe dann überlegt, gibt es sowas im Alten Testament vielleicht? Und Mose saß gerade bei seinem Frühstücksei, als ein Engel an die Eichentür vom Zelt klopfte. Gibt's nicht. Frühstück kommt, vielleicht liegt natürlich auch in den Übersetzern, aber nur einmal vor. In der ganzen Begebenheit gibt es durchaus sehr viele interessante Details zu erzählen, die wir aber alle mal weglassen. Unmittelbar nach dem Frühstück gibt es das wichtige Gespräch, das Zwiegespräch zwischen Jesus und Petrus. Jesus wusste also, dass er mit Petrus reden will. Und das war ein Gespräch, was das ganze Leben von Petrus beeinflussen würde. Und trotzdem, das hatte Zeit. Es war erst mal Frühstück. Man hatte schon Fische gebraten. Wir brauchten nicht erst nur warten, bis die frisch Gefangenen genommen werden. Ruhephasen. Wir können wirklich einiges aus der Bibel lernen für unser Leben. Ich kürze es jetzt einfach mal ab, weil einiges der Olaf schon erzählt hat. Essen in Familien als Ruhepausen halte ich für ganz wichtig. Aus meiner Sicht, einen Punkt würde ich anders setzen. Früher hieß es bei uns als Kind, die Kinder während des Essens wird nicht geredet. Heutzutage handhaben wir das zumindest anders. Früh rennen meistens alle irgendwann zu verschiedenen Zeiten aus dem Haus, aber zumindest zum Abendessen kann man zusammen sein und auch ja, miteinander reden, was war und wie der nächste Tag wird. Wichtig natürlich für unseren inneren Frieden, intakte Familien, Streit abbauen. Auch eine Chance für das neue Jahr, Frieden zu schließen mit Leuten, mit denen man in Unfrieden lebt. Man wird selten Leute einladen, mit denen man Streit hat. Nochmal zurück zum Frühstück. Jetzt mal raus aus dem Thema heute. Es fällt mir gerade so ein, viele Gemeinden, Kirchgemeinden in unserer Stadt treffen sich am Ostersonntag ganz früh am Morgen zu einem fröhlichen Singegottesdienst mit kurzer Predigt und danach frühstücken sie gemeinsam. Ich überlege, ob wir das vielleicht auch mal machen könnten. Ich weiß, es ist, vielleicht macht er jetzt innerlich den Scheibenwischer und sagt, du spinnst wohl. Wir wollen doch nicht am Feiertag den Wecker klingeln lassen, aber die Alternative ist zu sagen, Hurra, Jesus Christus ist auferstanden, aber erstmal schlafen wir aus. Ist nur ein Vorschlag. Zurück zum Thema. Neben den intakten Familien gehört natürlich auch dazu die Gemeinde als stressfreier Raum. Finde ich immer wieder wichtig. In unserer Welt ist, vor allem in der Berufswelt, auch in den Schulen schon, Konkurrenzkampf. Und das sollte hier nicht so sein. Hier geht es nicht darum, wer der Größte, der Schnellste, der Klügste ist, wer die längsten Predigten hält oder was weiß ich auch immer. Frei von Konkurrenzkampf, alle zusammen. Und auch noch ein Punkt ganz wichtig. Ein Geschenk Gottes an uns zum Ruhefinden ist der Sonntag. Kommt demnächst sicher vertieft, ist der Monatsspruch des Januars. Sonntage hat Gott dem Volk Israel damals verordnet. Es war ein Novum. Die Völker hatten hier und da Feiertage zu Ehren ihrer Götter, aber regelmäßig einen Tag frei gab es einfach nicht. Ich glaube bei Tacitus steht das, irgendeiner der römischen Cäsaren hat sich auch beschwert. Dieses faule jüdische Volk raubt mir jede Woche einen Tag, statt für mich zu arbeiten. Und dieses Geschenk haben wir heute noch. Kaiser Konstantin hat es dann irgendwann mal 321 nach Christus für die Christen eingeführt, zunächst erstmal nur für die Freien und spätere Kaiser dann auch für die Sklaven. Also es gab da noch eine Abstufung, obwohl es in der Bibel eindeutig anders steht. Dort steht auch deine Tiere, selbst die Tiere sollen Ruhe haben. Also nutzen wir unseren Sonntag, um zur inneren Ruhe zu kommen. Das ist etwas, was ich euch fürs neue Jahr wünsche. Ich habe jetzt überlegt, mit welchem Spruch verabschiede ich euch ins neue Jahr. Wenn ich jetzt draußen beim Gehen jemand die Hand schüttle, mir am nächsten steht immer der einfache Satz, ich wünsche dir fürs neue Jahr Gottes Segen. Was ich persönlich überhaupt nicht mag, ist der gute Rutsch. Gebraucht unter uns, aber auch in der ganzen Welt. Jetzt habe ich aber im vergangenen Jahr in einem Buch gelesen. Das Buch heißt Hilfe, Jesus, ich bin Jude. Das ist die Autobiografie eines bekehrten Juden. Und der schreibt dort unter anderem, wie viele Sprüche aus der jiddischen Sprache ins Deutsche überkommen worden sind. Das Jiddische ist eine mehrere hundert Jahre alte Sprache, die die Juden in Deutschland, sagen wir, es gibt das Deutsch-Jiddisch mit sehr viel deutschen Anteilen, natürlich jiddische Komponenten und dann so wie die Juden durch Europa vertrieben wurden durch Pogrome bis Ukraine und Litauen und auch nach Westeuropa, also mit Einflüssen aus dem slawischen und romanischen Sprachen. Auf jeden Fall hat er geschrieben, dass der gute Rutsch eigentlich guter Rosch heißt. Und das Rosch kommt vom jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah. Das Neujahrsfest ist im Herbst, weil der Kalender anders ist. Und Rosh Hashanah heißt Kopf des Jahres. Und sinngemäß, wenn man jemand einen guten Rosch wünscht, heißt das, mögest du Kopf und nicht Schwanz sein, mögest du oben und nicht unten sein. Das ist also eine völlig andere Bedeutung, wie wir das heute benutzen. Noch ein zweites Beispiel. Auch Hals- und Beinbruch kommt, wenn das so stimmt, aus dem Jüdischen. Ursprünglich hieß das Hassloch und Broche und heißt, ich wünsche dir Erfolg und Segen. Das Broche hat den Wortstamm noch, ist zu erkennen, von Baruch, dem Segen. Baruch, der Gesegnete, der Schreiber Jeremias. Also es gibt Wünsche, die wir heute völlig anders gebrauchen, als sie ursprünglich waren. Ich möchte euch zum Schluss verabschieden mit einem Vers, den Jesus den Jüngern sagt, auch in der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Der Text ist noch der NGÜ. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts im Glauben erschüttern.